Herzlich willkommen bei Gründerleben, der Podcast für Gründer und von Gründern. Heute haben wir ganz besondere Gäste, nämlich Jeanette und Enrico Rauda. Und die werden uns heute ein bisschen mehr erzählen über ihr Familienunternehmen und über ihr Startup. Hi, schön, dass ihr dabei seid.
Hallo Nico, schön, Hallo. Dass wir dabei sein dürfen. Wir freuen uns schon sehr auf den Podcast.
Super. Erzählt doch mal ein bisschen was zu euch. Wer seid ihr?
Also, mein Name ist Jeanette Rauder. Ich habe quasi das Unternehmen mit übernommen aus unserer Familie und habe Enrico eingeführt. Ich bin 36 Jahre alt, ich bin verheiratet, habe zwei noch relativ kleine Kinder mit 6 und 4 Jahren und bin Diplom-Betriebswirtin gelernte und habe mich dann in meiner Elternzeit nochmal spezialisiert in Richtung Marketing und bin jetzt noch neben meiner beruflichen Tätigkeit im Unternehmen ehrenamtlich im Social Media Team des Deutschen Marketingverbandes und mache ehrenamtlich auch die Beiratsmitgliedschaft im Marketing Club Potsdam.
Ja, und ich bin der Enrico Rauder, 43 Jahre alt, auch verheiratet und natürlich mit meiner Frau Jeanette verheiratet. Wir haben auch die gleichen Kinder, die beiden.
Okay, das dann stimmt's ja.
Zu meinem Werdegang ist zu sagen, dass ich gelernter Bäcker und Bäckermeister bin, danach ein Studium als Lebensmitteltechniker gemacht habe und mich dann 8 Jahre bei der Armee verpflichtet habe, also Zeitsoldat war für 8 Jahre, etwas im Controlling gelernt habe und von Menschenführung und jetzt der Geschäftsführer von der Rauder Gebäudereinigung bin und von der Hafewille mit meiner Frau gemeinsam.
Sehr cool, wow, spannend. Vielen Dank für die Einblicke. Jetzt lasst uns doch mal direkt anfangen mit eurem Familienunternehmen, also Gebäudereinigung Rauder. Was macht denn das Unternehmen?
Ja, also wir beschäftigen uns hauptsächlich nicht nur mit der Reinigung, sondern auch mit der Sanierung von Fußböden und Fassaden und haben das uns zur Kernaufgabe gemacht, unseren Kunden halt weitestgehend nicht nur in der Reinigung zu beraten, sondern auch Möglichkeiten und Prozesse zu finden, um ökologisch zu sanieren und halt auch wirtschaftlich zu sanieren. Und da sind wir halt ihr Ansprechpartner und das ist halt unser Tagesgeschäft in der Reinigung.
Genau.
Okay, seit wann arbeitet ihr beide jetzt eigentlich genau bei Gebäudereinigung Rauder? Also wann, vor wie vielen Jahren?
Das ist eine gute Frage, weil ich bin später dazu gekommen tatsächlich, weil ich noch ein bisschen in meiner Findungsphase war.
Ja.
Soll man ja kein Hehl draus machen. Ich bin so ein typischer Quereinsteiger. Ich kann gar nicht genau sagen, wann ich dazu gekommen bin. Du bist viel, viel früher ins Unternehmen eingestiegen, hast quasi auch in der Reinigung erst angefangen.
Genau, also ich bin vor 13 Jahren eingestiegen, nach meiner Bundeswehrzeit, nach meinem Studium. Und habe dann halt alle Bereiche selber durchgearbeitet, also von der Reinigung über den Vorarbeiter zum Objektleiter, zum Bereichsleiter.
Mein Papa hatte da so ein richtiges Hierarchiedenken.
Genau, Geschäftsführer zum Geschäftsführer. Also mich kennt eigentlich auch jeder unten an der Basis. Und ich glaube, das ist auch entscheidend für ein gutes Familienunternehmen, dass man einfach authentisch ist und nah bei den Leuten ist, auch wenn man doch so weit weg von denen ist jeden Tag. Aber dass dieser Spirit von den Leuten nicht verloren geht, zum Geschäftsführer auch, den Draht zu verlieren, das wäre halt, was auf jeden Fall nicht in unserem Sinne ist.
Ja, das glaube ich. Das macht natürlich einen großen Unterschied, ob man einfach direkt irgendwie als Manager oder Geschäftsführer dazukommt oder ob man wirklich schon lange im Unternehmen war und dann, ich sag mal, wie du es jetzt beschrieben hast, so diese Leiter erklimmen ist.
Ja, man hat den Respekt der Leute auch, ne? Aber die Leute wissen halt einfach, dass du selber weißt, wovon du redest.
Richtig.
Und dich auf ihre Lage einschießen kannst und das nicht nur mit Zahlen belegst, sondern auch mit Wissen, wie es wirklich an der Basis aussieht oder auf den einzelnen vorgesetzten Ebenen. Und das motiviert die zum einen und zum anderen sind die auch leichter zu führen, weil man halt einfach den Respekt auf beiden Seiten halt hat, zu mir als Unternehmer, aber als auch zu meinen Mitarbeitern. Und das ist, denke ich, sehr, sehr wichtig. Und ja, das, glaube ich, zeichnet uns aus.
Gerade auch in der Dienstleistung, ne? Also du solltest schon genau wissen, wo Potenziale liegen, auch wo du eingreifen kannst im Unternehmen. Also ich habe auch damals in Schulzeiten noch in einer also Reinigung gearbeitet gehabt. Also in den Ferienzeiten habe ich nicht Ferien gemacht unbedingt, sondern habe, also habe natürlich auch Ferien gemacht, aber ich habe eben auch gearbeitet, weil ich halt wissen wollte, wie ist es, die Reinigung von Schulen zum Beispiel zu übernehmen. Und das ist auch nicht immer schöne Sachen, aber trotzdem hatte ich immer ein gutes Gefühl, auch im Team dort zu arbeiten. Man hat mich da sehr, sehr gut angelernt. Und das war mir zum Beispiel auch wichtig, auch wenn ich danach nicht komplett gleich ins Unternehmen eingestiegen bin. Ich hatte viele Steps noch gemacht. Ich habe zum Beispiel beim Radio gearbeitet gehabt und ich habe auch eine Zeitung im Marketing nochmal gearbeitet gehabt, hatte nochmal einen Laden, den ich dann verkauft habe. Mhm. Wo ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, ich möchte doch ins Familienunternehmen, irgendwas zieht mich da trotzdem immer hin, aber ich musste einfach erstmal meine Erfahrungen machen auf dem Markt, aber da bin ich halt sehr dankbar drüber, weil all die Erfahrungen, die ich dort überall sammeln konnte, mir halt hier den Mehrwert geschaffen haben, um meinen Bereich, es ist ja hier das Marketing, das Qualitätsmanagement, wirklich richtig gut ausleben zu können und mir selbst diese Position hier erarbeiten zu können.
Mhm. Kannst du denn sagen, Jeanette, was das war, was dich dann dazu bewegt hat, in das Familienunternehmen deines Vaters dann doch mit einzusteigen?
Ich habe lange drüber nachgedacht, weil das nicht so greifbar gewesen ist, aber es war so ein Gefühl, so ein innerliches Bedürfnis, die Familientradition aufrechterhalten zu wollen. Ich bin nicht so der Typ, der so in diesem Controlling und Zahlen, das ist nicht so unbedingt meins und deswegen hatte ich immer diesen gesunden Respekt davor, diese Position einer Geschäftsführerin als solches zu übernehmen. Ich habe versucht, okay, was sind meine Stärken? Und habe gesagt, du Papa, pass auf, ich komme gerne zurück, ich möchte auch zurück, aber ich muss mir meinen eigenen Bereich erschaffen können. Ich muss meine eigene Handschrift in das Unternehmen bringen können. Und das habe ich halt geschafft, indem ich gesagt habe, okay, ich mache diese ganze Außenwirkung und Innenwirkung, also alles, was im Marketing nach innen und außen eben geht, PR und so weiter, dass das eben mein Gebiet wird, mein Kerngebiet, wo ich mich wirklich sehe und wo ich auch wirklich einen Mehrwert fürs Unternehmen bringen kann. Und zum Glück ist ja Enrico damals schon da gewesen, der sich so gut entwickelt hat und einfach diese Geschäftsführerposition so leben kann, dass das einfach ein gutes Zusammenspiel an der Stelle war. Also nur weil wir zusammen in einem Büro sitzen, sehen, heißt es nicht automatisch, dass wir sehen, sei denn wir haben mal ein Meeting, so wie heute, zusammen, was dann schon lustig ist. Also ja, das es ist wirklich ein gutes Teamgefüge. Dadurch führt man eigentlich diesen Familiengedanke dann doch wieder weiter eines Familienunternehmens, ne?
Hatte denn dein Vater irgendwie große Erwartungen an dich und war das für dich dann irgendwie schwer, damit umzugehen?
Ehrlich gesagt nicht. Er hat bestimmten Wert natürlich auf respektvollen Umgang und solche Sachen gelegt. Er hat mich aber nie in irgendeine Richtung gedrängt. Also er hat schon, also auch meine Mama, haben mich beide eigentlich so immer machen lassen, wie man immer so schön sagt, um mich eben erstmal selbst zu finden. Ich glaube, das war sehr, sehr gut. Nichtsdestotrotz ist natürlich so eine Übergabe dann nachher an die jüngere Generation, birgt immer seine Herausforderungen. Ne? Also, ja. Aber im Prinzip gab es für mich keine direkten Vorgaben.
Mhm. Vor wie vielen Jahren war dann die Übergabe? Beziehungsweise in welchem Jahr, Enrico, bist du dann Geschäftsführer geworden?
Also komplett Geschäftsführer bin ich geworden 2015. Sehr abrupt, stellvertretender Geschäftsführer war ich da ja schon 2 Jahre, aufgrund der Krankheit von ihrem Papa und dann doch des relativ schnellen Ablebens sozusagen, bin ich dann halt auch von in den Regen in eine Traufe geworfen und wie man so schön sagt, also die Geschäfte konnte ich leiten.
Also wir beide eigentlich. Wir waren zwar sehr gut eingeführt schon über 2 Jahre, aber es ging dann natürlich nicht so, wie man sich's wünscht, ne, so und jetzt müsst ihr. Genau. Ne? Also das ist dann wirklich vom Krankenhaus ins Unternehmen gefahren und gesagt, okay, liebe Leute, macht euch keine Sorgen, auch wenn wir jünger sind, wir sind jetzt nicht unerfahren, wir können das Unternehmen weiterhalten und voranbringen. Also den Mitarbeitern dann an der Stelle auch die Angst zu nehmen, weil es sprecht sich halt rum wie ein Lauffeuer, ne? Wenn der große Chef irgendwann nicht mehr da ist.
Der große Knackpunkt war eigentlich, dass man große Entscheidungen, die sowohl mit Finanzen als mit Ebenen oder Leuten zu tun hat, nicht mehr fragen konnte, ob die Idee, die man dahinter hat, die richtige ist. Ja, man musste halt Entscheidungen treffen und zwar selber und dahinter stehen.
Und das natürlich in einer schwierigen Situation.
Nicht in der besten Ausgangssituation. Aber ich glaube, das hat uns eher stärker gemacht nach außen und auch nach innen. Und man wächst mit seinen Aufgaben, wenn man es möchte.
Genau, also 2005 war für uns da wirklich ein 15 war ein sehr, sehr gravierendes Jahr, weil unser Sohn, unser Erstgeborener, war erst 4 Monate alt gewesen. Also es war auch noch, ich also als, aus familiärer Sicht natürlich auch eine Doppelbelastung. Ja. Und ja, dann auch das Unternehmen wirklich den Mitarbeitern so die das Vertrauen zu geben oder das Vertrauen zu gewinnen, ja, muss man ja schon eher sagen, zu sagen, okay, pass auf, macht euch keinen Kopf, wir stehen das durch. Also das war schon, also ich glaube, eins meiner härtesten Herausforderungen im Leben.
Muss dazu sagen, ganz deutlich, und es ist auch so, das kann ich unterstreichen, in dieser Übergangsphase ist kein Mitarbeiter von uns weggegangen vom Unternehmen, weil er nicht daran geglaubt hat, dass das Unternehmen weiterhin gut fortgeführt wird. Nicht ein Mitarbeiter hat gekündigt, und ich glaube, einen besseren Dank können wir von unseren Mitarbeitern nicht bekommen als diesen, und zeichnet eigentlich uns nur aus, dass der Weg auch am Ende der richtige war.
Ja, deswegen sage ich immer, unser Team ist alles. Deswegen haben wir auch immer so den Hashtag Team Rauder, weil wir gesagt haben, wir sind ein Familienunternehmen und wir möchten auch jeden Mitarbeiter an der Basis kennen, auch wenn man sich nicht jeden Tag sieht, aber wir sind alle ein Team und ohne euch sind wir gar nichts. Also auch in der Geschäftsführung nicht, ne? Und das transportieren wir auch. Also darauf legen wir auch in der Geschäftsführungsebene zum Beispiel sehr, sehr viel Wert, dass das auch immer transportiert wird.
Ist das, was ihr auch so ein bisschen als Familienunternehmen definieren würdet, dass man auch eine engere Beziehung zu seinen Mitarbeitern hat, dass die auch ein Vertrauen zu einem entwickelt haben? Oder was hat Familienunternehmen für euch für eine Bedeutung?
Genau, also Familienunternehmen hat die Bedeutung, dass man zu allen Mitarbeitern und Familien einfach, dass man die Verantwortung dafür trägt und dass man großes Vertrauen hält zu denen und sehr verantwortungsvoll im Unternehmen handelt. Also dass man halt nicht nur alle Zahlen im Blick behält, sondern einfach auch die Persönlichkeiten dahinter nicht vergisst und manchmal auch gemeinsam Strategien entwickelt und auch vielleicht sogar mit der kleinsten Arbeitskraft an der Basis bestimmte Strategien bespricht, ob die denn, wie wir sie in der Führung so nennen, umsetzbar überhaupt sind, nach da, wo wir sie hinhaben wollen, diese Varianten. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt, was ein Familienunternehmen auszeichnet, nicht nur alles von oben runter zu dirigieren, sondern einfach die Idee, die man oben vielleicht hat, in der Geschäftsführerebene oder auch ein Stück darunter, mit den umsetzbaren oder mit den Umsetzpersonen zu besprechen, ob die überhaupt tragbar sind, ob die überhaupt einen Mehrwert bringen für den jeweiligen. Und da kann man ganz große Dinge tun im Familienunternehmen, wenn man das auch lebt.
Also man muss dazu sagen, wir haben ja schon über 100 Mitarbeiter. Natürlich kann man nicht jede Entscheidung mit jedem besprechen. Ne? Also das wäre jetzt utopisch, das zu sagen. Aber wir halten mal außerhalb von Corona, jetzt geht es ja langsam wieder bergauf, halten wir natürlich auch es für unglaublich wichtig, unsere Schulungsmaßnahmen zu machen. Da ist immer meistens einer von uns beiden tatsächlich mit dabei, auch um den Kontakt zu den Leuten zu haben, um die auch einfach immer mal zwischendurch wiederzusehen. Und in Abständen versuchen wir halt auch immer diesen respektvollen Austausch einfach aufrechtzuerhalten. Ne?
Ja, also das Gegenteil von Hierarchie demonstrieren.
Gar nicht. Wir haben flache Hierarchien und das leben wir auch.
Und das als ehemaliger Soldat. Also ich weiß wie man mit Hierarchien, nein, das ist gar nicht mal, ja, es war eine Umstellung, aber andererseits hat es mir auch viel gebracht, weil ich natürlich das sowohl aus der Seite betrachten kann und dafür auch mit transportieren konnte ins Unternehmen, aber nicht militärisch geführt, sondern einfach ein paar gute und schlechte Dinge vergleichen konnte, wie man es in der Wirtschaft besser oder anders machen kann. Und das tun wir hier halt einfach auch so.
Ja. Jetzt ist es ja so, ihr seid im Privaten und im Geschäftlichen zusammen. Ihr habt gerade gesagt, ihr sitzt euch fast täglich gegenüber und trotzdem ist es jetzt so, dass ihr natürlich nicht die ganze Zeit übers Private plauscht, aber ihr habt auch gemeinsame Kinder und da ist jetzt so ein bisschen die Frage, wie regelt ihr das? Familie versus Freizeit mit dem Geschäft? Habt ihr da irgendwie geregelte Arbeitszeiten oder wie managt ihr das?
Also so grundsätzlich gibt es bei uns nur Kernzeiten im Unternehmen. Also in der Dienstleistung ist das meistens relativ früh. Aber also das gilt hier für oben in der Geschäftsführung zum Beispiel für alle. Da nehmen wir auch relativ Rücksicht drauf, weil es so ein bisschen wie Gleitzeit arbeiten. Ne? Es gibt so eine bestimmte Kernzeit. Und so halten wir das eigentlich bei uns auch. Also für uns ist zum Beispiel auch sehr, sehr wichtig, dass am Nachmittag, also klingt jetzt vielleicht so ein bisschen altbacken, aber wir haben halt den Nachmittag, diese Stunden bis zum Abend, das ist halt Kinderzeit, ne? Und daran halten wir auch fest. Wir können davor und danach arbeiten, was wir auch tun, aber die Kernzeit ist halt Nachmittag für die Kinder eben da. Und bedeutet für uns immer sehr viel Planung, sehr viel Organisation und Selbstdisziplin. Ja, wir haben auch ein Kindermädchen, was einmal die Woche eben einfach kommt, wo wir dann halt auch sagen, okay, wir brauchen, entweder nutzen wir die dann halt mal, was für Termine eben abends nochmal wahrnehmen, nochmal außer Haus gehen können, wenn Oma und Opa zum Beispiel nicht können. Aber das ist auch mal so Zeit, die wir auch für uns haben, wo wir dann einfach auch für uns einfach mal wieder quatschen können, weil das kommt sonst einfach zu kurz. Also da organisieren wir uns den Tag schon ziemlich strikt. Der ist relativ gut auf die Minute getaktet.
Das kann aber trotzdem immer mal sein, dass im Tagesgeschäft natürlich wir anpassen müssen und kurz mal Rundumschlag machen im Timetable, weil das alles ja, irgendwie durch einen Faktor komplett verändert wird. Und aber das ist halt, ja, das ist halt einfach so. Und wenn man das aber kann und auf den Punkt genau halt auch umplanen kann und auch sofort in den verschiedensten Phasen sich eindenken kann, dann funktioniert das auch. Aber man muss das auch leben. Man kann nicht sagen, okay, man macht es so.
Genau, also
man
muss den Weg festlegen. Genau, es gibt ja auch viele Herangehensweisen. Ne? Also jeder macht das ja anders, aber wir fahren in der Familie und mit den Unternehmen und auch mit dem Startup in der Hinsicht sehr, sehr gut, dass wir das eben sehr organisatorisch betrachten, unseren Tagesablauf, und dass auch Freizeit halt einfach nicht zu kurz kommt. Jeder von uns hat noch einen Sport, gutes Surfen, das machen die Kinder mittlerweile mit, ne? Also im Urlaub, aber so prinzipiell so am Tagesverlauf, dass jeder auch persönlich für sich auch seiner Freizeit noch ein Stück weit nachgehen kann. Das ist ja, bringt ja allen nichts, wenn man nicht motiviert ist oder nicht richtig gut drauf ist, wenn man sich nicht mal irgendwo anders auspowern kann. Ne? Man braucht halt so eine Work-Life-Balance, wie man immer so schön sagt. Die ist unglaublich wichtig, um auch Kräfte zu schöpfen für den Tagesverlauf.
Jetzt hattest du es gerade vom Surfen, und darum dreht sich ja euer neues Startup. Wollt ihr uns erzählen, um was es dabei geht?
Ja, das ist komplett branchenfern. Also es kommt nicht aus der Dienste. Es ist tatsächlich eine, ich erzähle immer sehr gerne die Geschichte, es war eine Schnapsidee, und es war tatsächlich eine Schnapsidee. Im letzten, also jetzt schon 2 Jahre her, in so einem Surfurlaub waren wir gewesen, Familienurlaub, wir waren auf Fuerteventura, die Flasche Wein war alle. Und wir kamen auf die Idee, ach Mensch, jetzt fahren wir wieder zurück und wir haben nicht so viel Zeit, immer surfen zu gehen. Man möchte im Surfen oder Wellenreiten ja auch einfach ein bisschen mehr vorwärts kommen, ne? Also in seinem Können. Und dann sagte Enrico so zu mir, bauen wir halt unsere eigene Welle. Und ich dann so, ja, klar, kein Problem. Und ich muss es nicht glauben, wir haben uns die Nacht um die Ohren geschlagen, weil jeder irgendwie für sich bei Google gegoogelt hat, wie das irgendwie umsetzbar ist. Die Kontakte hat im Handy und gesagt, okay, wen können wir anrufen, wer kann uns sowas bauen? Und daraufhin ist dieser ganze Mist eigentlich gewachsen, sodass wir ab Tag 1, wo wir im Unternehmen waren, so unsere Urlaubsgeschichten jetzt hier erstmal abgearbeitet haben, was ja so liegen geblieben ist, und wir uns aber parallel dann danach noch die Nächte um die Ohren geschlagen haben und gesagt haben, okay, wir müssen jetzt irgendwie rauskriegen. Und so ist es gewachsen. Wir wollen jetzt, wir haben die Havelwelle Potsdam gegründet. Das wird eine Indoor-Surf-Anlage werden. Es wird eine sehr große Anlage werden, wahrscheinlich die weltweit größte Indoor-Anlage. Und wir haben dort Event-Gastronomie mit drin, eine sehr, sehr grüne Gastronomie. Also es wird eher sehr, sehr nachhaltig und ökologisch gebaut. Und sogenannte Slab-Hotel-Tower zum Beispiel. Das sind so kleine Hotel-Tower-Boxen. Das ist so ein nettes Glamping, sage ich immer. Die sehen aus wie so Litfaßsäulen, haben so Schlafbereich, Badezimmer drin und so ein kleiner Sitzbereich und oben eben eine Terrasse drauf, also ganz, ganz pfiffig gestaltet. Genau, und das, da sind wir jetzt gerade dran, warten jetzt noch auf die ein oder andere Sache, sind aber schon so kurz vor Abgabe der Baugenehmigung, des Bauantrages, genau, und daran arbeiten wir jetzt so.
Nebenbei parallel, genau. Nebenbei parallel. Was noch fehlt, aber ein ganz wichtiger Punkt, ist das Surfcamp. Weil wir wollen halt natürlich beim Indoor-Surfen wie am Meer auch ein Surfcamp haben, weil wir glauben, dass dort jüngere Schulklassen ihre Ferien machen können oder auch Gruppen von Jugendlichen, die mal 2-3 Tage bei uns bleiben. Und deshalb brauchen wir auch diese Slab Tower, damit wir die einfach im Gebäude halten, wirklich Ausbildung betreiben können, den Sport den näher bringen können oder halt verbessern können. Und natürlich auch den Profis, die wir vielleicht irgendwann erreichen werden und wollen, dass sie bei uns regelmäßig trainieren können und dann noch mal ein paar Tage bleiben und nicht nur für 1 Stunde oder 2. Daraus ist es entstanden und damit ist das Konzept halt auch viel runder, als einfach nur eine Welle hinzusetzen, wo die Leute kommen für eine Stunde und danach gehen sie wieder. Das war nicht unser Fokus. Wir wollten da halt schon.
Wir wollten einfach einen Treffpunkt auch gestalten. Ne? Also Potsdam ist ja prädestiniert für Wassersportarten und Surfen ist das Einzige, was du hier noch nicht machen kannst. Und wir sind von so viel schönem Wasser umgeben. Und es ist im Lehrplan sogar enthalten, in Brandenburg und Berlin, dass du surfen darfst vom Schulunterricht her aus, sodass es da einfach auch ganz, ganz viele tolle Möglichkeiten gibt, wirklich generationsübergreifend einen Treffpunkt zu gestalten.
Ja.
Also es ist aber doch ganz schön durchdacht alles. Also von so einer Schnapsidee nach dem Urlaub, jetzt mit Events dort, einem Camp und Gastronomie. Also das wird schon auch, darf man nicht unterschätzen, das ist schon auch ein ziemlich großes Projekt für euch, oder?
Genau, das ist ein sehr großes Projekt. Also es ist wirklich ein richtig großes Startup an der Stelle, kann man sagen. Aber wie gesagt, wir haben da auch da sind wir mit zwei guten Leuten schon, die wahrscheinlich mit ins Team mit reinkommen, sehr gut bestückt. Und aber ja, wir haben das praktisch alleine aus dem Boden gestampft. Wir haben viele Gespräche geführt. Wir haben unglaublich viele Stellungnahmen eingeholt. Wir haben eigentlich relativ viel auch alleine gemacht, haben uns in allen möglichen Sachen eingelesen. Das Einzige, was wir haben, die Unterstützung, die wir genommen haben, war halt ein Steuerberater, eine Rechtsberatung und wir haben noch einen, glücklicherweise durch unseren Anwalt, auch einen sehr, sehr guten Finanzberater noch mit dazu geholt. Auch wenn wir die Zahlen, also Enrico vorrangig natürlich, im Businessplan wirklich genauestens definiert haben, ist es immer gar nicht so schlecht, wenn da noch jemand anders mit drüber guckt. Und der Finanzberater zum Beispiel diese ganze Kommunikation zwischen Banken und so weiter hält, wofür wir dann eigentlich jetzt am Ende wirklich kaum noch Zeit hatten. Also er macht quasi die Termine und alles und gibt uns das Feedback. Also das ist ein sehr, sehr großer Mehrwert, damit wir einfach die Chance haben, die Termine wahrzunehmen bei ILB oder bei Wirtschaftsverbänden, Wirtschaftsministerien und sowas alles. Genau, also wir haben uns da auch sehr, sehr viel Rückhalt geholt.
Also man glaubt gar nicht, wie viel Expertise man bekommt, wenn man eine gute Idee hat und das für die Region auch interessant wirkt. Und man muss aber auch sehr viele Gespräche mit diesen öffentlichen Institutionen wie Förderbanken, Wirtschaftsbank, Wirtschaftsministerium, Wirtschaftsverbände führen, weil auch jeder von denen natürlich Informationen hat, die du brauchst, um halt deine Idee noch besser zu platzieren. Und außerdem brauchst du ja auch die Befürworter letztendlich in deiner Region, dass dann dir keine Steine mehr geschmissen werden, weil selbst die beste Idee kann halt durch Steine blockiert werden. Und das will man natürlich nicht, weil das kostet am Ende Zeit und Geld und das braucht kein Mensch. Und um die Sache wirklich vernünftig aufzubauen, muss man einfach tief ins Geschehen reingehen, eine Marktanalyse betreiben und halt viele, viele Gespräche führen, wie Jeanette schon sagt. Und dann kommt man auch voran und dann braucht man natürlich auch gute Architekten, man braucht gute Gewerke, die für einen da sind, die die ersten Informationen geben, wo man kalkulatorisch vielleicht ein paar Tipps braucht sozusagen, ja, dass nicht jede Information, die man bekommt, erstmal Geld kostet, sondern dass man einfach dort auf kurzen Dienstweg, wie man es immer so schön sagt, ein paar Sachen abklopfen kann, in welche Richtung man steuert. Und wenn man das ganz offensiv macht und da auch dran bleibt, dann wächst man auch sehr, sehr, sehr in seinen Bereich rein und kriegt eine riesen Bandbreite an Informationen, um am Ende alles auf den Tisch zu schmeißen, um daraus ein gutes Konzept zu gestalten. Und das ist auch ganz wichtig. Also das Ding kann nicht innerhalb von 3 Monaten auf die Beine gestellt werden. Da muss man sich noch 1-2 Jahre Zeit lassen. Und dann hat es auch, denke ich, sehr, sehr viel gute Substanz, damit es am Ende auch erfolgreich wird.
Jetzt habt ihr gerade einiges über Finanzen erzählt. Also gerade als Startup, jetzt nicht nur bei euch, ist es ja am Anfang oft eine Schwierigkeit, dass einfach ab Tag 1 jetzt noch nicht unbedingt das Geld fließt, sondern man erstmal relativ viel am Anfang ausgeben muss. Im Vorgespräch, Jeanette, hatten wir aber schon auch mal über Förderung gesprochen und dass ihr da eigentlich auch einige Erfahrungen habt. Möchtet ihr die mal mit uns teilen?
Ja, gerne. Machst du?
Förderung ist natürlich ein Riesenthema. Man sollte, wenn man eine Idee hat, sollte man zum Ersten auf jeden Fall erstmal zur Förderung gehen. Also bei uns ist halt die ILB.
Mal schauen, auf welche Förderung es gibt. Es gibt manchmal auch EU-Förderungen, für dein Startup auf jeden Fall in Frage kommen.
Genau, um Gespräch zu führen mit der Bank, mit der Förderstelle, sozusagen, ob es irgendwelche Dinge gibt, die für einen sprechen. Wenn man kriegt das im Internet zwar auch alles raus, aber das ist sehr mühselig, wenn man sich damit noch nie beschäftigt hat, den richtigen Punkt zu finden.
Sehr bürokratendeutsch.
Genau, das wäre schon ein Zufall, wenn man die richtige Förderung findet. Und wenn man die hat, dann haben die ja bestimmte Richtlinien, was muss erfüllt werden. Und wenn man einen guten Betreuer hat sozusagen, dann kann man mit dem gemeinsam erörtern, okay, passt das zu einem Projekt oder nicht. Und wenn man da was gefunden hat, dann muss man halt darüber nachdenken, kann man das so anpassen, wenn nicht jeder Passus passt oder nicht. Also das heißt, am Ende...
Es gibt zum Beispiel, Entschuldigung, wenn ich dir da reingrätsche, es gibt zum Beispiel, also bei uns in Potsdam ist es so, oder auch das Land Brandenburg hat das auch, es gibt so eine Art Wirtschaftsförderung. In der Wirtschaftsförderung kann man sich als Startup, Gründer, wie auch immer, auf jeden Fall Beratung einholen. Die ist immer kostenlos, immer. Ja, genau. Die unterstützen einen zum Beispiel auch bei der Grundstücksfindung. Das ist in Potsdam jetzt hier ein bisschen schwieriger. Da hat meistens die Wirtschaftsförderung, ist dann die letzte, die von einem Grundstück erfährt. Das läuft hier meistens schon im Vornherein über Kontakte. Aber das muss ja nicht überall so sein. Also grundsätzlich würde ich mich immer, wenn ich ein Unternehmen gründe, an die Wirtschaftsförderung meines Bundeslandes wenden oder der Stadt, weil die können einem wirklich gute Tipps geben. Und dann als nächstes natürlich an Förderstellen herantreten, um etwaige Förderungen einfach zu bekommen und zu beantragen, damit man eben auch in Zukunft dann flüssig wird. Weil auch die arbeiten ja dann mit der gewissen Bank zusammen, mit der Hausbank, die man sich dann erwählt hat sozusagen.
Aber man muss auch ganz klar festhalten, es muss nicht jeder Gründer mit einer Förderung arbeiten. Nee. Eine Förderung kann auch mal negativ für einen sein, weil natürlich die Förderung auch viel festlegt. Also du hast nicht so viel Spielraum, wenn du jetzt selber investierst, weil die Förderrichtlinien einfach sagen, okay, du musst bestimmte Dinge machen, damit du das und das bekommst. Und das
die darf sind man auch, nicht unterschätzen. Die sind auch manchmal nicht innovativ nachhaltig.
Genau. Und die sind auch nicht lösbar, ne? Sondern nee, die sind ganz klar festgelegt und da gibt es auch kein Ja oder Nein oder vielleicht, sondern da gibt es nur so und sonst gar nicht. Und deshalb, das muss man halt natürlich auch durchleuchten, ob das der richtige Weg ist. Und ich bin der Meinung, wenn man einen guten Finanzberater hat, der nicht von einer Bank bezahlt wird, sondern der selbstständig ist, dann kann man da auch ganz, ganz weite Wege gehen, wenn der gut ist und vernetzt ist auf dem Markt. Dann kann man mit dem halt auch durchleuchten, macht eine Förderung, die man im Auge hat, Sinn oder macht sie halt weniger Sinn? Hat man mehr Komplikationen, wenn man Geld beispielsweise über eine Förderung bekommt, als wenn man sie nicht hätte? Und das muss man halt auch wirklich auseinandernehmen und da muss man seine Zahlen kennen. Und es gibt viele, viele Projekte, die würden ohne Förderung gar nicht umsetzbar sein. Ja? Aber es gibt auch viele Projekte, die brauchen eigentlich keine Förderung. Oder man kann die Förderung auch nutzen, um vielleicht nach Projektstart, also wenn ein Geschäft geöffnet wird beispielsweise, erst dann einsetzt. Auch das gibt es ja. Und da gibt es ganz, ganz viele Wege und man muss halt einfach nur über den Tellerrand gucken und man darf auch nicht mit jedem Nein sich zufrieden geben. Manchmal ist ein Nein sogar sehr, sehr gut, um zu gucken, okay, warum ist das Nein entstanden?
Genau. Können wir da was anpassen? Also hatten wir auch ganz oft, ne? Also dass wir auch die erste Bank hatte bei uns damals, die eigene Hausbank, die wir schon seit etlichen Jahren haben, hat bei uns Nein gesagt. Und da haben wir gesagt, das kann doch wohl nicht wahr sein. Woran liegt denn das jetzt? Wir haben ein bestehendes Unternehmen, das ist doch nicht möglich. Wie können die uns einfach so abtreten lassen? Wir waren richtig stinksauer. Und dann haben wir uns hingesetzt, kann ja wohl nicht wahr sein. So, haben uns das alles nochmal angeguckt, haben das nochmal durchgerechnet. Und ja, vielleicht hatten sie einfach auch recht. Mal abgesehen davon, dass es vielleicht gar nicht so ihr Bereich gewesen ist, wo sie investieren wollten, haben wir aber unseren Businessplan nochmal geschnappt und haben nochmal alles durchgearbeitet und haben angepasst, also haben bestimmte Stellschrauben einfach gedreht. Und nicht jedes Nein muss akzeptiert werden. Manchmal ist ein Nein auch einfach ein Denkanstoß. Also man sollte das wirklich sportlich sehen. So ein Businessplan ist zwar irgendwann runtergeschrieben, aber das sind so Startups, die leben ja von Meinungen auch oder von, die IAB hatte bestimmte Anforderungen, ne? Also die Wirtschaftsbank hat bestimmte Anforderungen. Eine Bank, deine eigene Hausbank oder eine Bank, die man anspricht, ein Wirtschaftsministerium, vielleicht die Region. Bei uns ist es auch so, dass wir natürlich auch den Kontakt zur Politik in Anführungszeichen gesucht haben, weil wir eben in einer Gemeinde drin sind, wo man vorsichtig auch sein muss, wo man sagen, okay, habt ihr damit ein Problem? Ist das okay für euch? Was sind eure Wünsche? Also in die Kommunikation gegangen sind und gesagt, okay, wo können wir vielleicht da zusammenarbeiten, dass das Projekt auch für euch ein Mehrwert ist. Also scheut nicht jedes Nein, kann ich immer nur sagen. Lest euch rein, sucht, also ich bin immer, oder wir sind eigentlich immer ein Freund davon gewesen, uns so weit wie möglich auch in viele Sachen reinzudenken und das bedeutet viel Arbeit, ohne Frage. Und ja, wir haben auch dann manchmal bis morgens um 2 gesessen, aber Es macht einfach, also wenn man was mit Herzblut macht, und ich gehe mal davon aus, wenn man sich selbstständig macht, dann steckt da genug Herzblut drin, ja, dann sollte man nicht aufgeben.
Und ja, unbedingt.
Immer Kommunikation suchen. Also wir haben das auch der Wirtschaftsförderung dann damals mit angeboten gehabt, dass wir gesagt haben, hey, wir unterstützen auch gerne Startups, ihr könnt uns anrufen, wir geben gerne die Möglichkeit, auch Auskunft zu geben, weil man hat auch immer irgendwelche Fragen. Also
Was man bei Gründen unbedingt noch sagen muss, was vielen, glaube ich, nicht so bewusst ist: Gründen bedeutet nicht, heute eine Idee zu haben, die man morgen niederschreibt und übermorgen beginnt und umsetzt, sondern Gründen ist ein Zeitstrahl. Ja? In der Gründungsphase, die nennt man nicht umsonst Phase, die kann bei dem einen 2 Wochen dauern, bei dem nächsten dauert es 2-3 Jahre. Aber in der Zeit, die muss man sich auch nehmen, um halt auch wirklich eine Idee auf stabile Füße zu stellen. Weil es nützt ja nichts, wenn man die geilste Idee verpuffen lässt und nicht funktioniert, weil man bestimmte Faktoren nicht lang genug durchleuchtet hat und nur eine einzige Stelle dir die Füße wegreißt, die du nicht beachtet hast. Deshalb muss man sich die Zeit nehmen, und deshalb ist auch eine negative Einstellung von jemandem, den man vielleicht trifft auf seinem Weg, eher einen Ansporn, umzudenken oder nach dem Mehrwert der anderen zu fragen, ohne nur sein eigenes Geschäft oder seine eigene Idee im Fokus zu haben. Und wenn man das auch wirklich immer wieder tut, dann kann man eigentlich mit der Idee nur wachsen, und dann tut man natürlich auch unwahrscheinlich viel Rückendeckung bekommen von den verschiedensten Institutionen, und die Banken stehen einfach drauf, wenn du als Gründer nicht nur hinter deinem Projekt stehst, sondern einfach auch insgeheim in allen Projektphasen sozusagen auch wirklich Aussage treffen kannst. Also du nicht sagen musst bei Gesprächen mit Banken oder so, ja, die Zahl verstehe ich jetzt nicht, muss ich mal einen Steuerberater fragen. Das ist Mist. Ja. Damit ist man einfach schon bei der Bank eine Etage tiefer gelandet. Nur alleine durch eine einzige Aussage.
Ja, Enrico hat die Bank damit überzeugt. Ist wirklich so. Die meinen so, naja, können wir das mit der Förderung nicht so und so machen? Und Enrico hat dann mal so quergerechnet und meinte dann nach 5 Minuten Gespräch, also ich habe das jetzt mal eben durchkalkuliert, so und so geht's halt nicht, das macht überhaupt keinen Sinn. Und dann war erstmal Ruhe gewesen. Aber so kriegst du sie auch, ne? Wenn du jede Zahl deines Unternehmens einfach kennst, auch wenn es jetzt erstmal nur theoretische Zahlen sind, aber du kennst sie, du weißt, wovon du sprichst.
Ja. Also was ich jetzt auch ganz viel von euch mitgenommen habe, ist, dass man versucht, mit möglichst vielen Leuten, auch verschiedenen Leuten ins Gespräch zu kommen und da einfach auch nach möglichen vielleicht Lösungen zu suchen für sein Problem, das man gerade hat, oder einfach auch mal ins Gespräch zu kommen und sich mit Leuten darüber zu unterhalten, wie ihr jetzt auch gemeint habt, mit der Gemeinde, wollen die das überhaupt da in der Gegend haben? Und so kommt man ja dann vielleicht auch immer wieder auf neue Ideen, was zum Beispiel gebraucht wird, was einem selbst jetzt so nicht eingefallen ist.
Genau, also es kommt natürlich immer darauf an, was man genau macht. Ne? Wenn ich jetzt ein Digital Startup irgendwie in irgendeiner Form habe, bist du natürlich weder auf eine Gemeinde noch irgendwas anderes angewiesen.
Klar.
Dann brauchst du vielleicht maximal einen Büroraum, selbst kannst du dir auch nur zeitweise anmieten. Mittlerweile geht ja alles per Laptop. Ja. Aber wenn du natürlich in der Größenordnung irgendwie ein Gebäude oder irgendwas, was doch Aufmerksamkeit ein bisschen in der Bevölkerung auslöst, dann solltest du vorher schon die bestimmten Menschen auf deiner Seite haben.
Genau. Letzte Frage an euch beide. Wie hat euch denn Corona getroffen? Also zum einen natürlich beim Familienunternehmen, könnt ihr kurz darüber berichten, und zum anderen aber auch in eurer Startup-Planung. Hat es euch da irgendwie zurückgeworfen oder gab es extra Hürden, oder würdet ihr sagen, eigentlich war es egal, wir haben es gar nicht gemerkt?
Also ich glaube, jeden hat Corona getroffen, ob jetzt nun finanziell oder vom Denken, weil wir einfach von jetzt auf gleich umdenken mussten in der Gesellschaft. Also egal jetzt ob finanziell oder einfach, kann es alles so weitergehen, wie es läuft. Und da wurden uns viele, viele Schwachstellen auferlegt, ja, jetzt mal gar nicht unbedingt von den Krankheitszahlen zu reden oder von den Beschränkungen, sondern einfach jeder Unternehmer, meiner Meinung nach, hat sich viel, viel tiefer in sein Unternehmen reingedacht und geguckt, okay, sind wir denn sauber, sind wir denn sicher auf dem Markt und so weiter und so weiter. Und was für uns ganz, ganz wichtig war, wir haben eine sehr hohe Verpflichtung unseren Mitarbeitern gegenüber gehabt, und zwar die, dass wir weiterhin ein guter, sicherer, solider Arbeitgeber für jeden Mitarbeiter, weil das war ja gerade in der ersten Phase von Corona doch ein Riesenproblem, dass viele in Kurzarbeit geschickt wurden, viele wussten nicht, wie es weitergeht.
Und wir wollten es unbedingt vermeiden für unsere Mitarbeiter, also um denen einfach nicht, also ich meine, man muss dazu sagen, in der Dienstleistung ist man ja eh in einem Niedrigpreissegment, wir wollten einfach da Sicherheit geben.
Ja, Und unseren Kunden gegenüber, die mussten auch alle umdenken, ja. Und dementsprechend mussten wir natürlich sehr verantwortungsvoll mit diesem Umdenken umgehen, auch sehr innovativ sein, natürlich auch gucken, okay, wo können wir in Zukunft uns besser positionieren, damit wir einfach auf so eine Sachen besser eingestellt sind. Und was sehr, sehr in unsere Karten theoretisch gespielt hat durch die Pandemie, ist, dass wir viel, viel mehr wieder über ökologisches Handeln und über Hygienemaßnahmen reden, die lange nicht mehr im Fokus waren bei vielen Bereichen und wo wir lange was versäumt haben. Und das hat uns natürlich ein Stück weit in die Karten gespielt für unser Unternehmen, weil wir gerade im ökologischen Bereich und nachhaltigen Bereich von Sanierungen über ökologische Reinigung sehr, sehr weit vorne sind. Und das macht uns die Tür halt viel, viel weiter auf. Also das heißt, daher Corona, wir haben es als positiv und als Chance gesehen, ja. Also und halt natürlich auch, dass man einfach sich selber mal wachrütteln muss im Unternehmen und Sachen durchleuchten muss, die man vielleicht vorher sonst nicht angefasst hätte.
Ja, und im Startup war es eigentlich so gewesen, dass es natürlich enorm zu Verzögerungen gekommen ist, ne? Sei es bankseitig, hatte jemand Corona und dann musste wieder die ganze Abteilung gesperrt. Also war jemand anders wieder nicht da, dann waren die im Homeoffice, dann durften die Unterlagen nicht mitnehmen. Also das hat uns tatsächlich hier Zeit gekostet, bin ich ganz ehrlich, sodass wir jetzt da so ein bisschen im Zeitplan natürlich hinterherhinken und das nicht so ist, wie wir es gerne gehabt hätten. Ja. Aber nun gut, wir müssen mit der Situation jetzt so umgehen und hoffen, dass es jetzt natürlich tatkräftiger weitergeht.
Na klar, und eine Sache, die ganz klar natürlich signalisiert wurde beim Startup von den Banken ist, ihr wollt im sportlichen, touristischen Bereich, wo jetzt alles zu ist, Restaurants alle zu sind, was Neues machen, boah, sehr mutig. Das hat man natürlich schon wo alle keinen Umsatz mehr gemacht haben von heute auf gleich.
Das heißt, wir mussten sogar, haben dann in unserem Analysen beziehungsweise unserem Strukturplan wirklich diese Corona, also Pandemien halt noch mit bedenken müssen.
Genau,
also,
haben nach Drittverwendungsfähigkeiten gesucht und so weiter, die wir damit eingebaut haben, wenn der Fall X nochmal eintreten würde. Aber natürlich haben wir auch gesagt, Mensch, es gibt aber auch wieder ein Nach-Corona. Und wenn wir nicht, wenn wir nicht in dieser schwierigen Phase jetzt über Wachstum reden, dann wenn nicht jetzt, wann dann?
Also da mussten wir jetzt wirklich an der Bank dann wirklich auch kratzen und sagen, Leute, also jetzt seid doch mal bitte nicht mit Scheuklappen unterwegs. Es gibt wirklich, also unsere Medizin ist ja zum Glück so weit. Wir werden nicht alle sterben und nächstes Jahr ist nicht die Welt zu Ende. Also es geht auch noch weiter, bitte denkt nach vorne. Also ich hätte auch nicht erwartet, muss ich sagen, dass Banken sich da
so schwer tun.
So ängstlich tun. Ohne Frage, die Pandemie ist schlimm genug gewesen und ich glaube, wir in Europa haben es dann noch weitaus besser getroffen als vielleicht manch andere Länder und Industriestaaten, aber es gibt halt ein Leben danach. Also es gibt noch ein Leben und ich fand es ein bisschen erschreckend, dass man da gestandene Menschen wirklich irgendwie ein bisschen zu hinführen musste.
Ja. Also Jeanette und Enrico, ich danke euch vielmals, dass ihr jetzt heute als Gäste da wart in unserem Gründerleben-Podcast. Ich fand es super spannend, von euch die Einblicke zu bekommen, vor allem, weil wir hier im Podcast einfach noch keine oder relativ wenige Familienunternehmen wirklich interviewt haben. Und Nachfolge ist ein Thema, das ich sowieso schon super spannend fand, aber da einfach noch nicht so das Gespräch hatte. Und deswegen war das für mich heute auf jeden Fall das Highlight. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass ihr einfach die Doppelerfahrung habt sozusagen, zum einen als Startup und eben in einem Familienunternehmen und deswegen wirklich vielen Dank euch nochmal, dass ihr heute dabei wart und dann wünsche ich euch auf jeden Fall in der Zukunft auch noch alles Gute.
Vielen Dank und immer wieder gerne und wenn Fragen kommen, gerne an uns stellen.
Super. Ich möchte mir helfen. Alles klar, dann tschüss.
Danke, tschüss. Ciao.